Die Geschichte unserer Zukunft. Jetzt auch auf Instagram. Am 29. September 2025, also vor gut 2 Monaten, trat im Wiener Museumsquartier erstmals eine Forschergruppe an die Öffentlichkeit, die sich selbst Future Foundation nennt. Sie hat 10 Regeln für die digitale Welt vorgestellt und damit zum ersten Mal einen klar verständlichen Katalog zur praktischen Umsetzung des digitalen Humanismus formuliert. Die Future Foundation versammelt 16 führende und unabhängige Wissenschaftler und Autorinnen aus 3 Ländern, 12 Fachbereichen und 11 Universitäten, darunter Psychiater, Neurochirurgen, Politik- und Rechtswissenschaftlerinnen, Philosophen, Informatikerinnen und einen Theologen, nämlich Professor Johannes Hoff. Er ist einer der Initiatoren der Future Foundation und mein heutiger Gast. Johannes Hoff vertritt die Meinung, dass wir als Gesellschaft nie aufgehört haben, religiös zu sein. Dass führende Denker des Silicon Valley in Wahrheit rückschrittlich sind. Dass wir unbedingt und zeitnah eine zweite Aufklärung brauchen und dass diese zweite Aufklärung aus Europa kommen könnte. All das hat aus der Sicht von Professor Hoff mit Götzenverehrung, dem abrahamitischen Gott, Dataismus und Gutenberg zu tun. Hören Sie jetzt eine Sternstunde der Digitalisierung mit einem Theologen. Sie haben gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen eine Future Foundation gegründet und 10 Regeln für die digitale Welt formuliert. Aus der Wirtschaft wäre wahrscheinlich zu hören, dass wir in Europa ohnehin schon so viele Regeln haben und das mit ein Grund ist, warum wir zu Fragen von Technologie und Innovation nicht wirklich vorankommen. Was würden Sie entgegnen?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Denn sie erlaubt, diese Regeln zu verorten und das herauszustellen, was ihr Alleinstellungsmerkmal ist. Es geht hier nicht um Regulierung. Wenn wir die Digitalisierung uns anschauen und die politischen Entwicklungen, dann meinen wir immer, der Gesetzgeber muss eingreifen, so wie in irgendwelchen moralischen Desorientierungsphänomenen. Wir meinen, die Polizei muss kommen. Aber der Gesetzgeber kann nicht immer alles regeln. Es ist notwendig, Rahmenbedingungen durch Gesetze zu setzen, wie die Datenschutzgrundverordnung der EU. Aber die Intention dieser Regeln ist eine andere. Und sie ist inspiriert durch die 10 Gebote, obwohl die Gruppe selbst nicht irgendwie religiös orientiert ist. Deshalb haben wir es auch nicht 10 Gebote genannt. Und die 10 Gebote haben die Eigenschaft, dass sie einerseits minimalistisch sind und auf der anderen Seite nicht genau sagen, was jetzt getan werden soll, sondern eher sowas sind wie eine Taschenlampe, Scheinwerfer auf bestimmte Felder unseres Lebens, die unsere Aufmerksamkeit hinlenken auf Probleme, die entstehen könnten. Also ich vergleiche das manchmal mit, wenn ich auf die Reise gehe, habe ich so eine Checkliste, was ich nicht vergessen kann, Reisepass und ESA-Erklärung und Zahnpasta, weiß nicht. Aber man hat die Gebote, 10 Gebote sind ja auch im Orient im 1. Jahrtausend entstanden als Regeln, die man auch einerseits konfessionsübergreifend, würde man heute sagen, oder religionsübergreifend gebrauchen kann. Also wenn man mit Persern handelt und Griechen, dann kann man sich auf so ein paar Basic-Regeln einigen. Und es geht eigentlich da immer darum zu fragen, was bedeutet diese Regel jetzt für mich hier und jetzt? Also zum Beispiel die Regel, du sollst nicht töten, die wurde in der Geschichte ganz unterschiedlich interpretiert. Einige haben damit keine Probleme, sie mit der Todesstrafe zu vereinbaren. Andere würden das sofort zurückweisen. Für diese 10 Regeln einer digitalen Welt ist entscheidend, dass sie für einen ganz unterschiedlichen Kontexten angewandt werden kann. Also ich kann quasi als Produktdesigner sagen, was bedeutet es, wenn ich Technologien nicht anthropomorphisieren soll. Wie müssen zum Beispiel dann die Dialoge aussehen, die durch ChatGPT oder andere Large Language Models produziert werden, simuliert sie mir, sie sei, hätte Emotionen und würde mich verstehen, oder sagt sie ganz klar, ich bin eine Maschine, aber ich könnte ja sagen, was in bestimmten Schriften über dieses Thema drinsteckt. Das wäre eine Produktdesignfrage. Auf der anderen Seite kann ich eben auch, sagen wir mal, als Freund oder Vater sagen, wenn mein Kind oder mein Freund anfängt, sich in seine Maschine zu verlieben und in sie Dinge hineinzuprojizieren, die eine Maschine nicht wirklich erwidern kann, dann ist er auf einem Holzweg. Und hier habe ich dann so eine Faustregel, die dann herauszufinden erlaubt, was hier das Problem sein könnte. Also es ist akademisch gesprochen eher sowas wie eine Heuristik. Heuristik heißt, wie finde ich die Probleme, die hier auftreten können? Und gehe ich diese Regeln durch und frage, wo könnten hier Probleme auftauchen? Und es geht hier nicht darum, quasi eine Pflichtethik oder gesetzliche Vorschriften zu machen, sondern Wertfelder in den Blick zu nehmen und zu fragen, wo grundlegende Werte des menschlichen Lebens tangiert sein können. Zum Beispiel die dritte Regel, die gewissermaßen vom Sonntagsgebot abgeleitet ist, schafft Raum für analoge Begegnungen. Und wenn jetzt die Oma das Gefühl hat, meine Kinder, meine Enkelkinder sind gar nicht mehr da, die sind permanent abgetaucht in ihre digitalen Technologien, selbst beim Essen kann man sich nicht mehr mit ihnen unterhalten, dann kann sie sagen, es gibt da diese Regeln, das sagen auch die Leute, die sich von diesen, die sich auskennen mit diesen Technologien. Es soll Raum schaffen für analoge Begegnungen. Also hier geht es nicht darum, noch eine zusätzliche Vorschrift neben den ganzen Vorschriften zu erfinden, an die sich dann ohnehin keiner hält. Das ist ja das Dumme. Auch die Datenschutzgrundverordnung wird gegenwärtig von Silicon Valley-Konzernen ignoriert. Das sind so Top-Down-Regulierungen. Hier geht es darum, eigentlich eine Bottom-Up-Regulierung zu finden. Oder nein, nicht eine Regulierung, sondern eine Bottom-Up-Orientierungshilfe zu geben.
Jetzt haben Sie schon ein paar anklingen lassen. Sie haben schon ein paar Regeln erwähnt oder sind schon ein bisschen ins Detail gegangen. Welches oder welche der Regeln liegt Ihnen denn besonders am Herzen?
Ja, als Theologe, der, obwohl die Regeln eben nicht theologisch intendiert sind, doch diese theologische Seite im Blick hat, würde ich ähnlich wie bei den 10 Geboten sagen, die ersten 4 Regeln sind grundlegend. Also christlich gesprochen.
Die ersten 4, aber wenn es eine wäre.
Dann gibt es da eine Hierarchie in den ersten 4 Regeln wiederum. Die ersten 4, wenn man klassischerweise sagen, da geht es in den Geboten um Gottes Liebe und bei den anderen geht es dann eher um die Menschenliebe. Und die erste Regel ist eigentlich dann die entscheidende. Nämlich, du sollst digitale Technologien nicht zum Selbstzweck werden lassen.
Entspricht das dem ersten Gebot, du sollst nur einen Gott haben?
Besser ist zu sagen, du sollst keine Götter neben mir haben. Das Interessante an den biblischen Geboten ist ja, dass sie negative Formulierungen gebrauchen. Und das ist beim ersten Gebot ganz entscheidend. Der Ursprung der abrahamitischen Religion, also Judentum, Christentum und Islam, ist eigentlich nicht der Glaube an einen Gott, sondern die Kritik des Götzenkults. Götzen sind Geschöpfe, die ich anbete. Und im Christentum ganz besonders wurde das dann ganz entscheidend, dass selbst wenn Jesus Christus eine besondere Rolle spielt in der Begegnung mit Gott, er kein Geschöpf sein kann, weil man Geschöpfe nicht anbeten kann. Man kann nicht anbeten, was man selbst erschaffen hat. Und wenn man das dennoch macht, das steht schon in den Psalmen oder bei den Propheten, wenn man tote Objekte oder Geschöpfe anbetet, fängt man an, sich ihnen anzugleichen. Und das bezeichnet man als Idolatrie. Man wird zum Beispiel leblos und geistlos. Genau dieses Phänomen haben wir gegenwärtig massiv in der Digitalisierung. Selbst die Neurowissenschaften können mittlerweile nachweisen, es gibt Gehirnentwicklungen, die im Präfrontalkortex Gehirnprozesse, die durch die digitalen Technologien oder künstliche Intelligenzen sozusagen erschlaffen, wie eine Muskelerschlaffung. oder sich bei jungen Kindern gar nicht mehr entwickeln. Das sind vor allen Dingen diejenigen Prozesse, die uns erlauben, auf kritische Distanz zu gehen, unsere eigene spontane Reaktion kritisch zu hinterfragen. Man spricht dann von kognitiven Friktionen. Also Sie haben einen Vertreter an der Haustür, der will Ihnen was verkaufen und dann haben Sie entweder spontan das Bedürfnis zuzustimmen oder Sie haben spontan eine aggressive Reaktion und dann gehen Sie einen Schritt zurück und sagen, ja, vielleicht hat er ja doch recht oder vielleicht will er mich über den Tisch ziehen, je nachdem. Ich versuche mal den Hintergrund zu verstehen, versuche herauszufinden, was ist das für ein Typ, der vor mir steht, wie ernst ist der, wie aufrichtig. Ich versuche meine eigene spontane Reaktion zu hinterfragen und versuche mich auch ein bisschen in diese Person hineinzuversetzen. So entstehen Kommunikationsprozesse. Und der Auslöser dafür ist immer das, was man als kognitive Friktionen bezeichnet, dass man so eine gewisse Unsicherheit spürt, dass man seine eigene Position anfängt zu relativieren. Und dabei entwickelt man auch sowas wie Ambiguitätstoleranz. Das heißt, ich merke, der Typ sieht nicht so aus wie der. Der gefällt mir irgendwie nicht, ruft bei mir spontan abwehrende Reaktionen hervor, aber das kann auch daran liegen, dass er so aussieht wie irgendeine Person in meiner Kindheit, die ich nicht mochte. Also diese Ambiguitätstoleranz ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass Menschen sich miteinander verständigen können, auch wenn sie, wie wir heute sagen, sich in verschiedenen Blasen bewegen, der eine wählt Trump und der andere die Demokraten. Diese Art von Ambiguitätstoleranz entsteht nur, wenn man eben auch mit digitalen Technologien in einer kritischen Distanz stehen kann und nicht immer spontan reintaucht, reingezogen wird, unglaublich schnell mit diesen Dingen interagiert und sie als Tool benutzt, mit dem man Probleme ganz schnell lösen kann. Menschliche Intelligenz besteht nämlich gar nicht darin, Probleme zu lösen. Das ist nur ein Aspekt menschlicher Intelligenz. Was hat das nun mit dem ersten Gebot zu tun? Nun, wenn ich quasi digitale Technologien vor mir habe, die immer meine spontanen Verhaltenserwartungen bestärken und mir das Gefühl geben, Allmachtsgefühl zu haben, entsteht ein narzisstisches Verhaltensmuster. Ich tauche ein in meine eigene Blase und halte irgendwann meine eigene Welt für die Welt als Ganze, bin nicht mehr in der Lage zu unterscheiden zwischen dem Bild der Welt, das ich mir mache, und dem, was möglicherweise mit diesem Bild überhaupt nicht zusammenstimmt. Und das ist genau die Grunderfahrung, die es auch in der Religionsgeschichte gibt. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Das hängt mit dem ersten Gebot sehr stark zusammen. Ich soll mir nicht denken, der Gott, den ich anbete, ist so, wie ich mir den gerne ausmale. Und genau das ist entscheidend, wenn ich ein weltoffenes, kommunikationsfähiges, resonanzfähiges Wesen sein kann. Sowohl gegenüber anderen Menschen als auch gegenüber Gott, also biografisch gewendet, gegenüber geschichtlichen Erfahrungen, die über das hinausgehen, was ich mir ausdenken würde oder was ich mir wünschen und planen würde. Also fähig, das ist Lebenstauglichkeit. Und diese Lebenstauglichkeit wird durch digitale Technologien unterlaufen, sodass genau das passiert. Wir bauen uns sozusagen eine Blase oder lassen uns eine Blase produzieren, indem wir uns einrichten und verlieren unsere Fähigkeit, offen mit der Welt zu interagieren.
Jetzt haben Sie schon zwei Fragen teilweise beantwortet, die ich vorbereitet habe. Ich gehe nur ganz kurz darauf ein und stelle einfach die nächste. Also Sie haben sowohl jetzt zum Thema Götzenverehrung, Idolatrie gesprochen, auch haben Sie etwas zu Entwicklungen im Gehirn, also neurowissenschaftliche Entwicklungen, die beobachtet werden im Zusammenhang mit dem Umgang mit sozialen Medien, jetzt wahrscheinlich noch verstärkt künstliche Intelligenz. Ich gehe jetzt den nächsten Schritt. Sie wissen bestimmt, dass die Entwickler dieser Technologien, die Leute, die im Silicon Valley sitzen, dass denen das sehr wohl bewusst ist, dass wir es da aber mit Transhumanisten zu tun haben, die an etwas anderes glauben. Glauben Sie nicht, dass sozusagen Sie hier auf einer Seite sprechen, die sich auf einer anderen Seite befinden, wir uns in einem Kampf der Kulturen befinden und einfach dabei sind zu verlieren?
Ja, ich glaube tatsächlich an Fortschritt und dass es bei diesem Kampf der Kulturen, das kann man vielleicht so nennen, möglich ist zu unterscheiden, was zukunftsweisend ist und was rückwärtsgewandt. Das Paradox ist, dass was uns Silicon Valley Oligarchen und Transhumanisten und effektive Altruisten erzählen, einem Weltbild entspringt, das um 1600 entstanden ist. Also es ist interessant, dass das zwar daherkommt wie eine Zukunftsvision, was nicht überraschend ist, denn was die erzählen, steht alles schon in den klassischen Science-Fiction-Romanen drin, die wir kennen von Asimov bis Star Wars. Und wenn man dieses Phänomen verstehen will, ist es ganz grundlegend, sich mit der Geschichte abendländischen Denkens auseinanderzusetzen und auch mit der Frage, welche Medien hier eine große Rolle spielen. Ein großes Vorbild ist für mich dann nach wie vor der berühmte Medientheoretiker Marshall McLuhan, heute nicht mehr so bekannt, der gesagt hat, die Druckrevolution hat unser ganzes Weltbild, unser ganzes Denken verändert. Als die Gutenberg-Presse eingeführt wurde, das war um 1500, und mit einer Verzögerung, kam es zu ganz neuen politischen Konflikten. Zum einen, weil wie heute auch man plötzlich innerhalb von kürzester Zeit Pamphlete und Fake News Kampagnen mobilisieren konnte. Da kommt dann der Satz her, der lügt wie gedruckt. Also damals war es noch die Druckmaschine. Es kam zugleich zu Veränderungen in unserem wissenschaftlichen Denken. Da kommt das auf, was Transhumanisten durchaus zu Recht als Dataismus bezeichnen. Yuval Noah Harari zum Beispiel spricht von Dataismus. Er sagt, wir bewegen uns in ein dataistisches Zeitalter, weil jetzt alles digitalisiert wird. Digitalisierung besteht ja darin, dass man alles in kleine elementare Dateneinheiten auflöst und sie dann wieder zusammenbaut. Der Punkt ist, wir treten gar nicht ein ins digitale Zeitalter. Das digitale Zeitalter begann schon im 16. Jahrhundert. Das ist ein charakteristisches Merkmal der von mir erwähnten Gutenberg-Galaxie, so nannte das Marshall McLuhan. Im Gutenberg-Zeitalter hat man sich am Vorbild der Druckmaschine orientiert. Menschen orientieren sich immer an die Maschinen, die cutting-edge sind, wenn sie die Welt deuten wollen. In Rom hat man gedacht, das Gehirn funktioniert wie ein Heizungssystem. Und jetzt dachte man, alles funktioniert wie eine Druckmaschine. Man hat kleine Druckbuchstaben und daraus kann ich dann immer größere Einheiten synthetisieren und die Welt zusammenbasteln aus elementaren Dateneinheiten. Diese Art von Denken wird im Transhumanismus fortgeschrieben. Sie stammt auch konsistent mit dem Weltbild, das wir im Gefolge von Galileo Galilei und Newton verinnerlicht haben, einem mechanistischen Weltbild. Wir wissen von der Quantenphysik, dass dieses Denken schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in eine Krise gerät, weil es eben Phänomene der Nichtlokalisierbarkeit dort gibt, die schon Einstein großes Kopfzerbrechen bereitet hat und jetzt heute definitiv auch verifiziert ist. Das heißt, diese Art von dataistischem Denken gerät in Netzwerkgesellschaften in eine Krise. Und da ist auch wieder der Diagnostiker Marshall McLuhan interessant, der gesagt hat, wir treten ein in eine orale Kultur. Es gibt Forschungen über orale Kulturen und Schriftkulturen. Und die Gutenberg-Zeit war natürlich dominiert durch Schrift. Es ist ganz einfach, kann man sich das ausmalen. Im Gutenberg-Zeitalter habe ich ganz genau überlegt, was ich sagen will. Ich habe das niedergeschrieben. Dann wurde das veröffentlicht oder gedruckt. Und dann haben wir darüber diskutiert. Das heißt, die mündliche Kommunikation kommt am Schluss. Während in einer oralen Kultur ist alles in Echtzeit. Wir haben permanent Echtzeitkommunikation. Und diese Echtzeitkommunikation bedeutet, dass sich unter Umständen schon Dinge publiziert in Umlauf gebracht habe, bevor ich richtig darüber nachgedacht habe. So ist das ja auch bei uns. Der Politiker plant nicht und entwickelt eine Strategie, die er nachher veröffentlicht, sondern er fängt an zu twittern oder mit Short Messages zu kommunizieren. Das wird öffentlich und muss dann nachträglich darüber nachdenken, was er da gesagt hat. Also es ist nicht so, dass ich nachdenke und dann öffentlich was kommuniziere, sondern ich kommuniziere und nachträglich muss ich darüber nachdenken. Und diese Art von Echtzeitkommunikation kennt man aus der Kulturgeschichte. Mündliche Kulturen haben von daher auch eine ausgeprägte Tendenz zum Tribalismus, also Stammeshäuptlinge. Dieses Phänomen kann man mit dem Aufkommen der elektronischen Medien bereits im 20. Jahrhundert beobachten, bei so unterschiedlichen Häuptlingsfiguren wie Mussolini, Hitler, Stalin oder auch weniger dramatisch Kennedy. Es gibt dieses Tribalismusphänomen und das sehen wir ja heute auch in Amerika. Also Donald Trump ist ein Häuptling, der genau diese Kommunikationsstrukturen meisterhaft bedient und wir mit unserer klaren strategischen Denke nicht mehr hinterherkommen. Das heißt das aber auch, dass die Dynamik von Medien sich in mündlichen Kulturen nicht mehr kontrollieren lässt. Man kann nicht mehr so strategisch planen. Und man kann auch nicht mehr das betreiben, was Evgeny Morozov, ein bedeutender Kritiker des Silicon Valley, als Solutionism bezeichnet hat. Das ist die Idee, alles auf der Welt ist zunächst einmal ein Problem und das kann man dann durch strategische Ingenieurstechnik lösen. Das Buch von Morozov heißt Solutionism, to save everything, click here. Also das ist so die Idee, wir haben Probleme, Klimakrise und was weiß ich, Atombomben und so weiter. Und wir haben dann Ingenieure, die schaffen klassische Strategien zur Lösung von Problemen. Aber menschliche Intelligenz, das wissen wir eigentlich schon seit Aristoteles, besteht gar nicht so sehr darin, Probleme zu lösen, sondern herauszufinden, was die Probleme eigentlich sind. Es gibt eine schöne Legende, die ich immer zitiere, über Albert Einstein, verifizieren lässt sie sich nicht. Er wurde gefragt, ein Problem zu lösen in einer Stunde und dann zu erklären, wie er das gemacht. Und nachher hat man ihn gefragt, wie hast du es gemacht? Er hat gesagt, ich habe 50 Minuten darüber nachgedacht, was das Problem ist und dann habe ich es gelöst. Silicon Valley Intelligenz ist problemlösende Intelligenz des Gutenberg-Zeitalters. Dieses Art von Denken ist 400 Jahre alt. Es ist das dataistische Denken. Und wir treten heute ein in die postdigitale Gesellschaft. Das heißt, wir entdecken die Grenzen dieser Art von Denken und müssen uns klarer darüber verständigen, was unser analoges Denken vom digitalen Denken unterscheidet. Um dann komplementär zu denken sozusagen. Also ich muss genau das zum Beispiel in unseren Bildungssystemen stark machen, was uns von KIs unterscheidet und nicht genau das machen, was wir eigentlich auch zum Beispiel in unseren Bildungsreformen oder Universitätsreformen gemacht haben. Rankings einführen, Publikationen zählen, ergebnisorientiert arbeiten. Es geht gar nicht um Ergebnisse. Also wenn Sie jetzt ergebnisorientiert an der Universität arbeiten, dann enden Sie damit, dass die Studenten mit ChatGPT ihre Aufsätze schreiben und ich mache dann das Assessment, dann möglicherweise auch mit Computer. Dann unterhalten sich unsere Computer und vielleicht haben wir dann den Spielraum, mal miteinander zu reden. Allerdings stellt sich dann die Frage, wofür brauchen wir noch diese Assessment-Systeme? Also müssen wir die gesamten kulturellen und pädagogischen Systeme, die wir in den letzten 400 Jahren entwickelt haben, überdenken unter der Voraussetzung, dass wir in eine durch Echtzeitkommunikation dominierte Kultur eintreten, die ganz anders funktioniert als das Gutenberg-Zeitalter, an dem sich Silicon Valley-Oligarchen nach wie vor orientieren. Und deshalb würde ich sagen, das sind rückwärtsgewandte Denker. Der Kulturkampf besteht darin, dass wir jetzt uns neu orientieren müssen. Die Verunsicherung durch diese Technologien entstehen, darf nicht zu den typischen Verhaltensmuster führen, das schon Mark Twain beschrieben hat. Als wir die Orientierung verloren, verdoppelten wir die Geschwindigkeit. Also nach dem Motto, wenn wir nicht mehr wissen, wie unsere Zivilisation überleben kann, dann machen wir mehr vom Gleichen. Das Höher-Schneller-Weiter-Prinzip ist Silicon Valley. Von daher haben Sie schon recht, da gibt es so eine Art Kulturkrieg. Und solche Kulturkriege, das kann man auch aus der Geschichte lernen, auch zum Beispiel aus dem Druckrevolution des 16. Jahrhunderts. Die führte schließlich auch zu einem Kulturkrieg und zum 30-jährigen Krieg, dem größten Krieg, den es je in der europäischen Geschichte gab. Ich glaube, ein Drittel der Bevölkerung ist da gestorben, wenn man es jetzt proportional betrachtet. Die Frage ist, müssen wir uns auf einen solchen Clash vorbereiten oder schaffen wir es auch, mit einer, was ich sage, einer neuen Aufklärung uns neu zu orientieren, ohne zunächst einmal gegen die Wand zu fahren. Ich sehe hier keinen, wie es bei manchen Transhumanisten, existential risk, dass unsere Zivilisation komplett zusammenbricht. Und die abendländische Zivilisation hat auf die Gutenberg-Zeitalter-Revolution überlebt. Aber es kann schon zu dramatischen Turbulenzen kommen. Und die Frage ist, kann man unterscheiden zwischen Denkweisen, die zukunftsweisend sind, das heißt, die aus einer aufgeklärten Situationsanalyse entspringen und dann auch auf der Grundlage einer geschichtlich informierten Bildung sagen, ja, so wie wir in den letzten 400 Jahren gedacht haben, können wir nicht denken. Es gibt aber noch andere Traditionen, asiatische, abendländische, die oft älter sind, von denen wir hier lernen können und um uns dann neu zu orientieren. Man kann umdenken. Aber wir brauchen dafür tatsächlich eine neue Aufklärung. Und die ist nicht vom Silicon Valley zu erwarten. Also wenn Sie sich die Verhaltensmuster der typischen Repräsentanten der großen Konzerne im Silicon Valley angucken, dann haben Sie doch eher den Eindruck, das sind pubertierende Menschen, die sich im autistischen Spektrum bewegen zum größten Teil. Und diese Führungsverantwortung eigentlich gar nicht übernehmen können, geschweige denn sowas wie eine kulturelle Aufklärung in Gang setzen können. Aber das Dramatische ist, sie haben so viel Funding, so viel Finanzmittel, dass es sehr schwer ist, dagegen überhaupt noch die Stimme zu erheben. Und deshalb haben wir auch diese Future Foundation gegründet, in der wir Wissenschaftler haben, die in gewisser Weise das ganze Spektrum typischer Silicon Valley Innovationsfelder abdecken, aber in der Lage sind, sie sozusagen zu erden, mit wissenschaftlich diszipliniertem Sachverstand zu sagen, was ist hier Science Fiction und was ist Realität? Und wie können wir nicht die Probleme lösen, sondern überhaupt erstmal die richtigen Fragen stellen, um herauszufinden, was die Herausforderungen der Zukunft sind?
Jetzt haben Sie die orale Kultur erwähnt, also mündlich, schriftlich. Ich würde gerne auf das nochmal kurz eingehen, weil so wie ich das verstehe oder gelernt habe, gab es ja schon mal eine mündliche Kultur, eine orale. Das war sozusagen die Art und Weise, wie wir vor der Schrift zusammengelebt haben. Das war ja die Zeit der Götzen und es war auch der Zeit der Analphabeten, weil Analphabeten sind ja Menschen, die nicht schreiben können. Wenn ich zu diesem Aspekt jetzt noch hinzuaddiere, dass immer mehr Jugendliche, das haben Sie auch im letzten Podcast erzählt, ich habe das auch schon mal gehört, sozusagen bevor sie selbst schreiben oder denken, ChatGPT beauftragen, also sozusagen das Schreiben delegieren. Wenn ich diese zwei Aspekte jetzt kombiniere, dann bewegen wir uns auf eine Gesellschaft der Analphabeten hin, in der es wieder Götzen gibt, so wie es vor der Erfindung der Schrift, vor allem auch vor der Erfindung der Heiligen Schrift, schon einmal gewesen ist. Kann man das so sagen?
Die Gefahr ist, dass viele in diese Art von idolatrischem Tribalismus abkippen. Aber meine Erfahrung ist, und das ist auch meine Erfahrung mit Studentinnen und Studenten, die Menschen sind nicht dumm. Wenn plötzlich die Aufmerksamkeitsspanne abnimmt, von 2,5 Minuten, glaube ich, so 45 Sekunden im Schnitt heute, dann gibt es immer die klugen Studenten, die das öde finden und kreative Energien mobilisieren, sich neu zu orientieren. Die fangen an, kritische Fragen zu stellen. Und da ist natürlich ganz entscheidend, dass diese Unterscheidung zwischen oralen und Schriftkulturen nicht digital, also nicht 1-0 ist. Entweder gibt's das eine oder nur das andere. Die Zivilisationsgeschichte ist eigentlich immer eine Mischung zwischen beiden. Sie haben richtig die Entstehung der Schriftkultur als Voraussetzung zur Entstehung der Weltreligionen und auch der Philosophie, also unseres gesamten Bildungssystems, genannt. Und das war ja schon in der Antike, in der sogenannten Achsenzeit der Weltgeschichte, um 500 vor Christus, da sind die großen Religionen entstanden, die wir kennen, also Buddhismus, Hinduismus, Konfuzianismus, die abrahamitischen Religionen, von denen ich eben schon gesprochen habe, und auch die Philosophiegeschichte ist alles so um 500 vor Christus entstanden, wobei das Zeitspektrum relativ beizufassen ist. Damals lief alles nicht so schnell. Und dabei stellten sich schon die gleichen Probleme wie heute. Also es gibt zum Beispiel die Auseinandersetzung Platons mit den Sophisten, die frühen Schriften von Platon, der in gewisser Weise der Begründer unseres akademischen Systems ist, hatte die Akademien begründet und das ist das Modell für alle abendländischen Universitäten gewesen. In diesen frühen Schriften des Platon geht es immer um Sophisten, die die neue Schriftkultur ausbeuten. Wir haben jetzt plötzlich in Griechenland, nicht plötzlich, gibt es dann schon ein bisschen länger zu der Zeit, aber wir haben eine phonetische Schrift, also nicht sowas wie eine Hieroglyphenschrift, wo nur ganz, ganz wenige Leute das lesen können, sondern die ist relativ leicht zu lernen, hat wenige Buchstaben. Und plötzlich gibt es dann in der demokratischen Diskussion von Athen oder auch bei Rechtsprozessen Leute, die sich verteidigen und sich ihre Reden aufschreiben lassen. Die lesen einfach ab. Die verstehen gar nicht, was sie sagen, so wie heute die Studenten mir einen ChatGPT-Essay abliefern und wenn ich sie in die mündliche Prüfung nehme, können sie nichts dazu sagen und dann werden sie plötzlich unsicher und fühlen sich ertappt. Das eben ist dann auch der Unterschied zwischen ChatGPT und einem Menschen, ein intelligentes Wesen schämt sich, wenn er bullshittet und KI tut das nicht. Dann, das hat Platon gewissermaßen schon um 400 vor Christus beobachtet als eine Herausforderung, in dem Fall für die kleine Athener Polis, und gesagt, wie müssen wir unsere Bildungssysteme transformieren, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Eine Antwort von Platon war darin, dass in der Akademie, wo quasi sein Bildungssystem kultiviert wurde, nicht geschrieben, sondern diskutiert wurde. Man musste quasi einen Disput austragen und sich auch zum Beispiel in eine andere Position hineinversetzen. Das ist so, wenn ich heute sage, ich habe jetzt ein paar Querstudenten und ein paar Charlie-Kirk-Aktivisten und jetzt machen wir eine öffentliche Diskussion, eine Podiumsdiskussion. Die Charlie-Kirk-Aktivistin muss jetzt die Queer-Position vertreten und die Queer-Aktivistin muss die Charlie-Kirk-Position vertreten und dann zeigen wir, wer die besten Argumente hat. Und dann wird der Gewinner festgestellt. Also so ähnlich funktionieren die frühen Dialoge von Platon. Und am Ende gibt es dann immer bei seinen frühen Dialogen kein Ergebnis, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Es geht gar nicht darum, Probleme zu lösen. Das heißt, dieses Phänomen, das wir haben, wenn zwischen den verschiedenen Medien es zu Transformationen kommt, Platons Zeit Überhang von Schriftkultur, die Innovation war auf der Seite der phonetischen Schrift. Heute haben wir eine mündliche Kultur, die allerdings das gleiche Problem hat wie die Schriftkultur von damals. Sie ist inauthentisch. Also wenn ich eine Rede ablese, die jemand anderes, ein Sophist, der mich aufgeschrieben hat, der nach dem Motto lebt, das Wichtigste an einer Rede ist, dass du gewinnst, ob es wahr oder falsch ist, ist vollkommen egal. Dann, das haben wir heute auch, und zwar aber in Form von mündlicher Kommunikation, weil wir dann netzwerkbasiert Blasen generieren, in denen Leute sich in ihrer narzisstischen kleinen Welt gegenseitig bestätigen. Und wenn jemand was anderes sagt, dann wird er gecancelt, bis hin zu den Paradoxien. Also es ist ja keineswegs so, dass das nur die rechten Blasen sind, die entstehen, sondern die linken Blasen sagen das auch. Das funktioniert ein bisschen wie in Leben des Brian. Alle sagen, bei uns wird demokratisch diskutiert, jeder darf seine Meinung äußern. Und wir sind alle der Meinung, dass jeder zu seinem Recht kommen soll. Und wenn dann einer sagt, ich nicht, dann wird er sofort gecancelt. Also diese Phänomene sind aus der Geschichte bekannt. Und ich glaube schon, dass wir hier genau das richtige Mischungsverhältnis hinkriegen müssen zwischen den Errungenschaften, die wir als Schriftkultur in den letzten 400 Jahren uns erarbeitet haben, zu denen zum Beispiel gehört, dass man sich an bestimmte kodifizierte Regeln hält, Gesetze, Grundrechte, eine Verfassung, die das menschliche Zusammenleben reglementiert. Das ist unheimlich, das ist ganz bedeutende Errungenschaft, die uns auch leistungsfähiger und kreativer gemacht hat als die meisten anderen Zivilisationen der Menschheit. Das steht heute zur Disposition. Man kann aber darauf nicht defensiv reagieren, indem man sagt, ja, jeder, der das in Frage stellt, wird gecancelt, sondern man muss ein bisschen tiefer graben und sich anschauen, warum ist das so? Kommt das jetzt vom Himmel gefallen, dass plötzlich die Leute nicht mehr miteinander kommunizieren können? Oder hat das mit historischen Transformationsprozessen zu tun, die eigentlich sowas wie eine neue Aufklärung erforderlich machen? Wir können nicht einfach sagen, es gibt das aufgeklärte Denken, 1782, Kants Kritik der reinen Vernunft, damit beginnt die Aufklärung und jeder, der aufgeklärt ist, muss so denken wie Kant. Nein, die Welt von Kant, typische Gutenberg-Zeitalter-Welt, die existiert nicht mehr. Wir brauchen nochmal eine neue Aufklärung. Vielleicht müssen wir manchmal auch auf antike oder andere weisheitliche Traditionen zurückgreifen, um uns in dieser neuen Lage neu zu orientieren. Also man muss relativ undogmatisch damit umgehen und sich gleichzeitig aber auch fragen, was sind die Werte, an denen wir uns orientieren können? Welchen Wert hat es, dass wir sowas wie Grundrechte, sowas wie eine Verfassung haben oder auch eine Demokratie, die eben liberale Demokratie und nicht illiberal ist? Die Werte müssen im Vordergrund stehen und erst dann können wir fragen, was die Probleme sind, die wir zu lösen.
Sie haben die Achsenzeit erwähnt. Stellen wir uns vor, wir befinden uns in einer neuen Achsenzeit. Viele Entwicklungen, von denen auch Sie sprechen und auch andere, sind offensichtlich Fehlentwicklungen. Also Sie haben zum Beispiel sozusagen die verkürzte Aufmerksamkeitsspanne, ja, der Verlust des kritischen Denkens. Sie haben eine Barriere im Gehirn erwähnt, die sozusagen ausgeschaltet wird. Das sind alles, würde ich mal sagen, eher negative Entwicklungen, Fehlentwicklungen oder Rückentwicklungen. Sehen Sie denn Vorwärtsentwicklungen auch, insbesondere im Zusammenhang mit Technologie? Sehen Sie irgendwo, beobachten Sie etwas, wo Sie sagen, das ist die Zukunft der Menschheit?
Ja, zunächst muss man sagen, die größten Errungenschaften, die wir durch digitale Technologien auf den Weg bringen können, bewegen sich meistens in klar definierten Problemfeldern. Wenn ich zum Beispiel Gartenbau betreibe, kann ich unter Umständen Drohnen einsetzen, um Schädlingsbekämpfung zu machen, in einer Weise, die das Qualitätsniveau der Ernte beträchtlich erhöht, Chemikalien vermeidet und gleichzeitig Hightech mit biologischem Landbau und Freude an der Natur zu verbinden erlaubt. Es gibt viele solche Errungenschaften. Ich hatte auch Wikipedia für eine enorme Errungenschaft. Die Qualität lässt manchmal zu wünschen übrig, aber als Erstorientierung und wie man sich komplexe Sachverhalte aus Forschungsfeldern, die nicht die eigenen sind, sehr schnell erschließen kann und wenigstens ein Grundverständnis entwickeln kann. Das ist genial und lässt sich auch noch weiter fortentwickeln, perfektionieren. Auch Online-Kommunikation zum Beispiel kann sehr viel erleichtern. Also unser Interview würde nicht stattfinden ohne diese Technologien. Allerdings muss man aus der Illusion herauskommen, dass Fortschritt ein Automatismus ist. Ich muss sehr genau die Qualität der Technologien abschätzen, so wie wir das auch aus anderen Bereichen kennen. Aus der Pharmaindustrie wäre es undenkbar, dass ich einfach mal kurz ein paar Chemikalien zusammenrühre und das dann auf den Markt werfe, um danach zu überprüfen, wie gut die Chemikalien funktionieren. Da muss man erst genau einen Entwicklungsplan machen, dann kommt eine lange Testphase und wenn man das auf den Markt bringt, müssen eigentlich die Risikofaktoren bereits klar identifiziert und ausgeschaltet sein. Die digitale Innovation funktioniert ganz anders. Also move fast and break things heißt halt im Silicon Valley. Wenn Daimler-Benz einen neuen Fahrzeugtyp entwickelt, wird ein Produktplan entwickelt und erstmal alles getestet. Und erst am Schluss wirft man das Produkt auf den Markt. Im Silicon Valley bastelt man sich einen Prototypen zusammen, wirft es auf den Markt. Dann gibt es ein paar Kollateralschäden, so wie bei Character AI. Da gab es dann ein paar Suizide bei Kindern, weil die diese Large Language Models als Therapeuten benutzt haben und diese Large Language Models allerdings so funktioniert haben, dass sie genau die falschen Verhaltensratschläge gegeben haben. Was weiß ich, mit niemandem reden, erzähle deinen Eltern nicht, dass du dich umbringst. Und dann, wie es auch in den Daten des Internets durchsteht, ist kein Problem, ich verurteile dich deswegen nicht. Und dann haben die Menschen sich umgebracht. Das ist vergleichbar mit, wenn ich ein Psychopharmaka verteile und die Kinder nehmen das dann ein und die sterben dann. Und das ist halt im Silicon Valley Kollateralschaden. Man wird dafür ja auch nicht bestraft. Und das ist natürlich falscher Fortschritt. So kann man Emulationen nicht machen. Dann kommt hinzu, und hier ist dann eben auch die Problematik der Regulierung relevant, dass die Innovation durch Geschäftskonzepte gesteuert ist. Also zum Beispiel, dass ich da ein zweiseitiges Modell habe. Ich biete Ihnen ein soziales Netzwerk sozusagen kostenlos an und mache dann meine Einnahmen durch Werbefirmen, die Daten weiter verwerten. Diese Geschäftskonzepte führen natürlich dazu, dass man Technologien so entwickelt, dass man möglichst lange am Netz bleibt, am Tropf hängt, Abhängigkeiten entstehen und diese Abhängigkeiten dann entsprechend ausgebeutet werden können. Das ist sozusagen der falsche Anreiz, gute Technologien zu bauen. Und die Frage ist, wie müssten die Geschäftskonzepte aussehen, damit gute Technologie entsteht? Und hier, ja, ist die Frage, wie kommt man dahin? Lässt sich das durch Regulierung schaffen? Lässt es sich dadurch schaffen, dass man Konkurrenz ermöglicht? Manchmal reichen auch kleine Eingriffe, sowas wie Interoperabilität. Also nehmen Sie an, ich habe soziale Netzwerke und die würden so funktionieren wie die Handynetzwerke. Also ich kann verschiedene Netzwerkanbieter haben und mit jedem anderen aber telefonieren. Wenn das der Fall wäre, gäbe es zum Beispiel Konkurrenz zwischen sozialen Netzwerken, die wären so monopolistisch. Und dann könnte sich vielleicht rauskristallisieren, dass einzelne Netzwerke besser sind als andere, weil sie mehr auf die Bedürfnisse der User und auch die Entwicklung der Fähigkeiten von User eingehen und nicht auf die Werbeeinnahmen fokussiert sind und dann vielleicht auch andere Bezahlmodelle haben, bei denen man tatsächlich was bezahlen muss, aber dafür bessere Qualität bekommt. Das sind alles Fragen, die überhaupt mal erst eine gesellschaftliche Sensibilität erfordern, zu sehen, was hier falsch läuft, um dann gegensteuern zu können. Und es ist wahrscheinlich nicht so, dass man allein auf die gesetzliche Regulierung verlassen kann. Deshalb auch bei den 10 Regeln. Im Prinzip muss man schon im Alltag anfangen, darüber zu diskutieren. Also bis hin zu, was weiß ich, dass Automotorsportzeitungen über Technologiepaternalismus schreiben und dann die Leute am Stammtisch endlich anfangen, darüber zu diskutieren, wie sich die Autos verbessern lassen, sodass man nicht permanent bevormundet wird. Das ist ja ein typisches Beispiel für technologische Fehlentwicklungen auch. In simplen Bereichen, die jedermann betreffen. Aber im Moment ist einfach ganz klar, und das geht auf die Entwicklung der frühen Neuzeit zurück, Maschinenkörbigkeit, also eine Form von Götzenkult angesagt. Bisschen kleine Alltagshandlungen hinein. In meiner Universität zum Beispiel war jetzt kürzlich meine Vorlesung gelöscht. Die tauchte gar nicht auf. Also ich habe eine Vorlesung gehalten, die gar nicht im Verzeichnis drin stand. Interessanterweise kamen die Studenten trotzdem. Die war gelöscht, weil es im Raumplanungssystem eben Bedarf für den Vorlesungssaal gab. Und dann hat der Computer die Veranstaltung gelöscht. Niemand hat das getan. Und dann heißt es am Ende, jeder muss darauf achten, dass die Vorlesungspläne richtig sind und das nochmal überprüfen. Aber traut sich keiner zu sagen, nein, hier ist eine schlechte Technologie am Werk. Jemand ist dafür verantwortlich, wenn sowas falsch läuft. Und wenn die Maschine dann diesen Fehler macht, dann ist auch jemand dafür verantwortlich und dann muss ich eigentlich erwarten können, dass die Maschine besser wird. Aber es ist tatsächlich, unsere Haltung ist, unsere Tendenz ist, ja, wenn es der Computer war, dann muss man sich jetzt quasi darum rumbewegen. Das ist ja unantastbar, was die Maschine macht. Also man muss eigentlich schon auf diesem alltäglichen Niveau anfangen, umzudenken und diese Maschinen, glaube ich, gehört abnehmen, um dann wirklich eine kreative Interaktion mit Maschinen zu ermöglichen und eine Technologieentwicklung, die uns in unseren Aktivitäten unterstützt und nicht bevormundet, zum Beispiel wie in diesem Fall.
Jetzt sind Sie ja Theologe. Ich finde es sehr interessant, Ihnen zuzuhören. Ich hätte mir nicht gedacht, dass Sie zum Thema Technologie und den Dingen, die gerade passieren, so viel zu sagen haben und sich auch so gut auskennen. Es gibt, glaube ich, so ein geläufiges Wort aus dem letzten Jahrhundert, die Rückkehr der Religionen. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext das gefallen ist, aber meine Frage wäre, glauben Sie, dass Theologen wieder sozusagen mehr sprechen sollten und man Theologen mehr Gehör geben sollte? Hat das diese, es sind ja auch 10 Regeln, also Sie nehmen sich ja auch ein Beispiel an den 10 Geboten. Sie haben sehr viele Zusammenhänge, sehr viele Vergleiche, sehr viele Muster, die Sie übertragen. Brauchen wir mehr Theologen?
Ja, ich fand das immer erstaunlich. Viele meiner Kollegen dachten, das ist ein sehr exotisches Thema, sich als Theologe mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Ich mache das ja schon seit mindestens 12 Jahren. Heute ist es nicht mehr so. Heute will jeder irgendwie Experte für Digitalisierung sein. Und trotzdem haben die Theologen noch nicht so richtig realisiert, warum sie hier mehr gefragt sind als jeder andere. Ich gebe Ihnen mal auch hier, das hat auch mit dem Thema Gutenberg-Zeitalter zu tun. Als das Gutenberg-Zeitalter begann, entstand auch das, was wir heute als Subjekt-Objekt-Spaltung bezeichnen würden. Ich bin ein autonomes Subjekt und der Reformator, der sagte, ich bin unmittelbar zu Gott und Äußerlichkeiten haben keine Macht über den Menschen. Deshalb begann die Reformation auch mit Formen des Bildersturms, dass man Ikonen, Altäre zertrümmert hat oder Skulpturen, also Artefakte. Warum hat man denen die Nasen abgeschlagen oder die Köpfe? Weil der mittelalterliche Mensch geglaubt hat, hier sind Objekte, die eine geistige Macht haben. Und das ist ja auch bis vor kurzem auch noch, wenn Sie nach Bayern gingen, und da stand irgendwo eine Kapelle mit der Mutter Gottes, wenn man da vorbeigegangen ist, hat das Objekt die Macht, das Artefakt, die Macht, bestimmte Handlungen auszulösen. Zum Beispiel, dass man sich bekreuzigt oder ein gelobter Jesus Christus sagt. Dinge hatten eine magische Macht über uns. Und dann kam plötzlich die Reformation und sagt, nein, wir sind unmittelbar zu Gott. Wir haben Kontrolle über die Welt. Das ist die Idee des Gutenberg-Zeitalters. Die Welt besteht nur aus Daten und diese Daten lassen sich systematisch, strategisch organisieren und kontrollieren. Und deshalb sind alle Kulturen und Menschen, die quasi sich von Objekten beherrschen lassen, Fetischisten, die sind abergläubig, die sind magiegläubig. Wenn Sie sich angucken, wie wir mit unserem iPhone oder unseren Mobiltelefonen umgehen, dann müssen Sie sagen, wir unterscheiden uns nicht von irgendwelchen Bilden, die sich von einem Nagelfetisch zu Handlungen motivieren lassen. Also wir sind alle Fetischisten, wir sind alle, ja, besessen von magischen Objekten, die unser Leben organisieren. Und deshalb habe ich schon sehr früh die These vertreten, dass da etwas grundlegend falsch ist in der sogenannten Säkularisierungsthese, die auf einen Soziologen zurückgeht, auf Max Weber, der eben sagte, in der Moderne wird alles rationalisiert, alles wird bürokratisiert. Wir versuchen, Kontrolle über die Welt von Artefakten und auch über Handlungszusammenhänge, über Arbeitsprozesse und so weiter zu bekommen. Religion wird zu einer Privatsache. Das setzt voraus, dass Religion als eine Religion ist das, was man glaubt zu glauben. Glaubst du an Gott? Der eine glaubt nicht, der andere glaubt dran. Oder du glaubst an den Gott und der andere an den anderen. Man kann aber auch einen funktionalen Religionsbegriff zugrunde legen, wie das auch die Propheten in der Antike, in der Bibel taten. Die sagten, entscheidend ist nicht, was du glaubst zu glauben, entscheidend ist, was du machst. Wenn du regelmäßig in den Tempel gehst und aber in Wirklichkeit den Mammon anbetest, dann bist du eigentlich ein Götzendiener und kein frommer Mensch. Dinge haben Macht über uns, und das zu diese Macht kritisch zu hinterfragen, ist eigentlich der Ursprung der Religion. Da ging es dann immer um sogenannte Unterscheidung der Geister. Gibt es Dinge, Objekte, die eine Macht über mich haben und mich zu einem Ebenbild eines Götzen werden lassen, meine Lebensenergien sozusagen absaugen? Und gibt es Dinge, die meine Lebensenergien fördern, die mich über mich hinauswachsen lassen? Das sind immer Objekte, die nicht um ihrer selbst willen angebetet werden, so wie auch die Digitalisierung nicht um ihrer selbst willen angebetet werden soll, also nicht Selbstzweck werden soll, sondern das sind wie eine Ikone zum Beispiel, ein Fenster zu etwas, das über mich hinausweist. Das heißt, man wusste zwischen magischen Objekten zu unterscheiden und wusste zu unterscheiden zwischen guter und schlechter Magie. So könnte man mal sagen. Diesen Begriff hätte man im Mittelalter so nicht gebraucht. Aber diese Art von Unterscheidung der Geister halte ich für hochaktuell heute. Also es geht eigentlich darum, genau zu sagen, wie verändert mich diese Technologie? Nicht welchen Nutzen hat sie? Technik ist nie nur ein Tool, die verändert uns. Die macht uns zu anderen Menschen. Aber werden wir dadurch bessere Menschen oder zu schlechteren Menschen? Wird unser Leben innerlich stimmiger? Also wird das von guten Geistern beseelt, hätte man in einem Artikel gesagt, Eudaimonie? Oder wird das Leben zerrissen? Wird es gesammelt oder auseinandergerissen, diabolisch? Würde man das im Griechischen sagen. Das Diabolische ist das, was unser Leben zerreißt. Von daher gehöre ich auch mit vielen englischsprachigen Kollegen zu denjenigen, die die Säkularisierungstheorie für falsch halten. Also ich sage nicht, wir leben in einer säkularisierenden Gesellschaft und warum sollte sich jetzt Theologie noch mit Digitalisierung beschäftigen, sondern meine These ist, wir waren nie säkular. Wir sind immer haben immer einen ausgeprägten Hang zum Götzendienst. Wir natural born idolaters, kann man sagen. Und die Traditionen, die erlauben, diesen gefährlichen Hang kritisch zu hinterfragen und bewusst eine Unterscheidung zwischen guten und schlechten Anhänglichkeiten zu kultivieren, das sind die religiösen Traditionen, die brauchen wir heute mehr denn je. Deshalb müssten eigentlich Theologen begreifen, dass sie in dieser Debatte mehr zu sagen haben als alle anderen.
Ja, das klingt tatsächlich so. Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben gesagt, das ist am Übergang in die Gutenberg-Galaxis einen Krieg gab, den 30-jährigen Krieg. Sie haben auch erwähnt, dass wir möglicherweise vor Verwerfungen stehen. Wir wissen alle, warum. Es regiert nun mal nicht die Vernunft im Moment, sondern die Angst, die Finanz und es ist ein globaler Krieg, vor allem der Krieg zwischen den USA und China um Vormacht und First. Sehen Sie, also sind Sie für Europa optimistisch, pessimistisch?
Das ist eine Frage, die etwas über meine Fachkompetenz hinausgeht. Da geht es in Fragen der Geopolitik. Ich glaube tatsächlich, dass Europa Potenziale hat und auch das kulturelle Potenzial hat, mit digitalen Technologien, also den technischen, technogenen Wurzeln dieser gegenwärtigen Krise vernünftig umzugehen und auch da eine Wertetradition hat, aus der sie schöpfen kann. Dazu gehört auch eben die christlich-abendländische Tradition, von der man heute gar nicht mehr so gern was hören will, wenn man sagt, wir haben das hinter uns gelassen. Und diese Wertetradition wieder zu erschließen für die Gegenwart ist allerdings eine große Herausforderung, weil kulturelle Neuorientierung heute nicht möglich ist, ohne die Techniken und Medien zu verstehen, die diese Kultur sozusagen kodieren und ihre Dynamik entscheiden, prägen. Und da ist Europa im Moment in einer schwierigen Situation, weil es zum Beispiel keine Kontrolle über die Datenflüsse hat. Digitalen Technologien werden letztendlich, sobald sie das Stadium der Marktreife entwickeln, wandert sie in die USA. Es gibt zwar immer noch die wichtigsten Innovatoren in Europa, aber dann kommt es zu Monopolbildungen Und dann fließen die Finanzströme in die USA und wir haben keine Kontrolle darüber. Europa ist schwächer an diesem Punkt als alle anderen geopolitischen Agenten, als China zum Beispiel. Auch selbst Lateinamerika ist besser aufgestellt denn als Europa. Also hier besteht Innovationsbedarf. Und ja, die Schwierigkeit liegt sicherlich auch darin, einen gewissen Realismus zu kultivieren, dass Europa nicht mehr die Macht ist, die die Regeln der Welt diktiert. Also man kann heute keinen moralischen Kreuzzug für die Grundwerte Europas mehr führen, sondern man muss realistisch einschätzen, dass wir in einem Kräfteverhältnis sind, in dem auch weniger demokratische Agenten mitwirken, also China, Russland, die unser Wertesystem nicht unbedingt teilen und auch eine gewisse Bescheidenheit entwickeln. Erst einmal, um zu sagen, wenn wir es schaffen, unsere Zivilisation kreativ zu nutzen, um aus dieser Krise herauszufinden, haben wir schon viel geschaffen. Und dann auch eine Weltordnung zu organisieren, die kompromissfähig ist mit anderen Kräften, die andere Wege einschlagen. Also man muss hier, das ist ein radikales Umdenken gefragt aus meiner Sicht. Und auch mehr Realismus als gegenwärtig in der europäischen politischen Diskussion erkennen kann.
Herr Hoff, vielen Dank fürs Gespräch, für das viele Wissen. Und ich hoffe, dass sich die 10 Regeln schnell herumsprechen und dass vor allem die Zivilgesellschaft ihren Beitrag leistet durch Disput und Offenheit und aufeinander zugehen, dass wir das diskutieren.
Vielen Dank auch. Ich bin gespannt, was rauskommt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Die Geschichte unserer Zukunft. Kommentieren Sie, liken Sie, schicken Sie gerne weiter. Liebe Grüße aus Essaouira in Marokko und schauen Sie doch mal auf Instagram vorbei.